Regeneration funktioniert besser,
ja.
Auch die Entgiftung läuft besser und die Nahrungsmittel, die Vitalstoffe, Nahrungsergänzungsmittel kommen überhaupt erstmal in der Zelle an.
Mhm.
Wenn du nur einen einstelligen Index hast, kommt das fast gar nicht an, weil die Durchlässigkeit an den Zellmembranen gar nicht gewährleistet ist. Da ist auch so eine Verbindung jetzt, sage ich mal, zu anderen Sachen. Also Infrarot, sage ich mal, und Omega in Kombi ist, wie gesagt, so ein Parasympathikus-Boost und Vagusstimulator. Dazu kann man aber noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel B12 ist wichtig, Magnesium ist wichtig, Vitamin D ist auch sehr wichtig, wo wir ja auch ab November in der Regel hier im Mangel sind. Dann GABA, Aminobuttersäure, die auch Neurotransmitter ist. Cholin ist auch wichtig.
Herzlich willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Healthy Show. Heute mit dem lieben Jörg Fuhrmann aus der Schweiz. Jörg, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns über verschiedene Themen zu reden.
Ja, spannend. Danke, Johannes, für die Einladung und danke an alle fürs Zuhören schon mal, fürs Interesse.
Ja, gerne. Jörg, du bist Gründer vom Freiraum-Institut, du bist Therapeut, Coach. Ich glaube, du hast eine ganz spannende Vita auch hinter dir, glaube ich, mit verschiedenen Etappen, verschiedenen auch Schicksalsschlägen oder,
stimmt,
weißt du, die schöne Achterbahnfahrt, wie man sie, glaube ich, immer ganz gerne mal hat. Hast du Lust, uns mal so ein bisschen abzuholen, wer du bist, was machst du im Freiraum-Institut und ja, was sieht man vielleicht von dir sonst noch online?
Ja, also ich kann das vielleicht so runterbrechen auf eine Formel, sage ich mal. Das ist mittlerweile ein bisschen ausgelutscht leider, aber ich habe das immer so gesagt, ich mache vor allen Dingen Potenzialentfaltung im Sinne von Selbstermächtigung. Deswegen hatte ich das mal Self-Empowerment genannt oder Self-Empower, weil für mich ist irgendwann klar geworden, okay, du kannst mit Leuten rumtherapieren, wie du willst, wenn da nicht bei denen selber ein entsprechender Ermächtigungsprozess stattfindet, dann ist das für die Katz. Ich hatte damals einen Hypnose-Trainer, Lehrer in den USA, das war der Dr. Richard Hart. Das war so ein knallharter Verhaltenstherapeut. Der hatte noch bei Skinner promoviert und der hatte immer gesagt, mit Hypnose haben wir keinen Erfolg, wenn wir die Leute nicht zu guten Hypnotiseuren für sich selbst ausbilden. Und das ist auch so. Und die sind ja, sage ich mal, 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit sich selbst zusammen. Und wenn die dann mal einmal die Woche eine Stunde irgendwo hingehen, wenn es hochkommt, dann, ja, wie lange hält dieses Gegengewicht, Fragezeichen, wenn sie sich dann ständig wieder permanent selber in die Schleife bringen? Und das hat mich dann lange auch beschäftigt und weil vor 20 Jahren ungefähr habe ich diesen Begriff geprägt, Dehypnose. Ne? Habe ich gesagt, okay, wir brauchen eigentlich gar keine Hypnose, oder ne, sondern eine Dehypnose. Also ich habe sehr früh mich angefangen, mit diesen Sachen zu beschäftigen oder beschäftigen zu müssen eigentlich. Aufgrund einiger wirklicher Lebensschicksale, einer frühen Nahtoderfahrung durch einen Kellersturz, also in ein Kellerloch auf einem Rohbau, dann verschiedenste Erkrankungen und in der Familie viele Todesfälle, als ich jung war und selber 15 OPs dann gehabt, bis zum Erwachsensein und
wow.
Das waren und viel krank gewesen, ständig eigentlich und das waren alles so Dinge, die mich da sehr geprägt haben und wo ich auch verstanden habe, okay, die konventionelle Medizin macht's nicht besser, sondern eher schlechter oder um nicht sogar zu sagen, ist zumindest in meinem Fall, ich will das nicht vielleicht generalisieren, aber in meinem Fall, obwohl da gibt's auch so Berichte, wenn die Praxen dann mal eine Zeit lang zu hatten, dann haben auf einmal die Leute länger gelebt oder so, ne, gab's mal so Untersuchungen. Also in meinem Fall war es auf jeden Fall so, dass das Teil des Problems war. Und dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich muss das wirklich jetzt in meine Verantwortung nehmen sonst wird es immer schlimmer. Ich hatte damals, also kann ich auch ganz klar sagen, das war eine Situation, das war wie so ein Mini-Satori, da stand ich bei mir in meiner Heimatstadt in Soest auf dem Marktplatz im Sommer und da war ich 24 ungefähr oder 23, irgendwie sowas. Und da war ich bei einem HNO-Arzt und ich hatte mein Leben lang halt Nebenhöhlenvereiterungen und alles immer und ganz schlimm, jedes Jahr viermal und so. Dann immer Antibiotika rein und dann.
Weißt du, woran das lag? Also woher du diese Beutelung hattest? War das vor allem mental oder?
Ja, das war diese Kausalität aus dem Ganzen heraus, was ich vorher erlebt hatte und was dann immer konventionell behandelt wurde und nie alternativ mal also vor allen Dingen wurde dann auch Mikrobiom nicht mehr aufgebaut und so weiter. Das eine knüpft sich ja an das andere dann. Und der sagte dann ganz cool, ja, dann müssen wir jetzt mal hier oben die Stirnhöhlen aufbohren und das da rausholen und so. Und dann hatte ich das recherchiert und habe dann gesehen, da kannst du also wie bei so einer Lobotomie da irgendwie das Frontalhirn schädigen, ne? Und das, wenn das schief geht, ne? Und da habe ich gesagt, nee, also jetzt ist Schluss, jetzt ist echt Schluss so, ne? Und weil der hatte mich auch schon ein paar Mal unter Messer gehabt in der Kindheit und so, und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Und dann habe ich wirklich radikal angefangen, ja, auch nur noch Organic zu essen und zu kaufen und auch nur noch zu Alternativmedizinern und Heilpraktikern zu gehen und Umweltmedizinern. Und das war für mich, glaube ich, ein entscheidender Shift. Und auch da habe ich dann verstanden, okay, die sehen dich auch nur relativ kurz. Die haben zwar den Überblick über die Daten, wenn du da Blutanalysen und so machst, aber ganz wesentliche Dinge musst du doch selber machen in deinem Leben. Und so habe ich dann auch meinen therapeutischen Ansatz verstanden, weil ich habe ja auch nie eine Kassenpraxis gehabt, ich habe immer Privatpraxen gehabt und das sind schon andere Leute mit anderer Motivation, die da hinkommen meistens. Aber auch da ist es oft so, ja, die Idee, der wird es schon richten. Und je mehr du das den Leuten zurückgibst, dass sie es sind, die es selber tun und können auch wenn sie das vielleicht in dem Moment noch nicht glauben können, aber wenn du mit der Haltung da reingehst, dann macht das schon mal sehr viel. Also das hat mich sehr, sehr geprägt. Und ganz einschneidende Erfahrung war für mich dann auch die ganzen Jahre, ich habe Graffiti gemacht und bin dann später habe das als Firma nachher auch gehabt und habe dann Fassaden gemacht für Firmen und habe dann viele Kreativprojekte gemacht, das war gegenüber 10 Jahre und habe dann nachher mit allen möglichen Klientel gearbeitet, auch in der forensischen Psychiatrie und Jugendarbeit und so. Und dadurch bin ich dann so als Autodidakt in die Kunsttherapie reingekommen. Und von dort bin ich dann quasi später ins Studium gerutscht also eigentlich wollte ich dann Tätowierer werden. Ich habe dann in mehreren Tattoo-Studios dann Probe gearbeitet und so und hatte mir da Bewerbungsmappen gemacht für die besten Studios im Ruhrgebiet.
Ja, krass.
Ja. Und die haben dann aber gesagt, du kannst nicht hier arbeiten und studieren, das geht beides zusammen nicht. Und naja, und dann bin ich halt im Studium gelandet und habe dann da meinen Weg gemacht und hinterher dann halt in die ganzen therapeutischen Fortbildungen, habe da ganz viel gemacht, international und so. Und
Wahnsinn.
Für mich war immer die Frage interessant, was ist denn jetzt das, was heilt und hilft? Und ich glaube, das kann ganz viel sein. Also habe auch für mich ganz viel zum Beispiel gefunden, ich habe meine Diplomarbeit über Rituale geschrieben und Verwandlungsprozesse und bin dann selber den Jakobsweg, 2004 war das, gegangen. War da 3 Monate knapp unterwegs, also habe auch ein ganzes Jahr im Vorfeld trainiert und bin ganz viel gelaufen alleine und habe da also auch zum Beispiel ein immenses Potenzial für mich gefunden. Irgendwer hat den Jakobsweg damals mal genannt, die längste Therapie-Couch der Welt. Ja, fand ich ganz gut, die Bezeichnung.
Ja. Naja, bist du halt mit dir alleine mit deinen Gedanken, ne? Das sind
ja, und ich habe auch wirklich, es war ein sehr heißer Sommer damals. Und ich habe wirklich auch Leute gesehen, die kurz davor waren, wie verrückt zu werden. Ne? Die sind wirklich wie durchgedreht, weil die Herberge jetzt zu hatte oder irgendwas. Und die waren völlig hysterisch zum Teil und am Ausrasten, nur am Schreien und am Weinen und so. Und also war wirklich, da war so auch so Leute wirklich stark am Limit so gewesen. Habe ich das damals zumindest erlebt, ja.
Kann man denn sagen, das ist ja schon eine spannende Reise, die du hinter dir hast. Ne? Und ich glaube auch sehr, super vielseitig. Ist jetzt irgendwie, also ich glaube, es ist jetzt nicht die klassische Vita, die ich sowieso nicht glaube.
Der kaufmännische Lehrer hatte ich dann auch noch vor dem
Studium. Ja, genau. Also, aber ich glaube, die Frage ist ja, woher hast du diese Inspiration gezogen? Also, bist du sozusagen immer deinem Bauchgefühl gefolgt oder sagst du eigentlich immer, dass das dass du sozusagen von dir auch intrinsisch motivierst warst, den Status quo zu hinterfragen? Oder weil ich, das wirkt für mich schon wie so ein ziemliches Zickzack. Und ich glaube, jetzt wirkst du so, als hättest du das gefunden, weißt du, als hättest du so deinen Purpose und auch deinen Platz gefunden in der Welt. Aber das war ja wahrscheinlich nicht immer so. Woher hast du, also wie kamen diese verschiedenen Impulse in verschiedene Richtungen?
Ja, ich glaube, das kam durch diese frühe Kellersturzerfahrung. Die hat mich eigentlich sehr stark in Kontakt gebracht mit dem, was so im Wesen ist oder in der Essenz ist vom Sein.
Wenn du sagst, hast du Lust, kannst du das erzählen, was da passiert ist?
Ja, es ist immer, also es ist wirklich schwierig, ne? Wenn alle Mittel versagen, heißt es ja, hilft nur noch Kunst oder Religion. Ich kann das zwar in Fragmenten beschreiben, aber was sind Worte, um das zu...
Total, ne? Also, ja. Aber ja, es muss ja so ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein, dass deine Weltanschauung einmal...
Ich war mir auch lange nicht sicher, ob das in die Kategorie von Nahtoderfahrung fällt, weil ich habe mich ja sehr viel mit veränderten Bewusstseinszuständen dann auch beschäftigt, auch mit Schamanen und beim Grof die Ausbildung gemacht, bei Claudio Naranjo habe ich das Training gemacht damals auch, so ein beides Psychiater, die sich sehr früh auch in den 60ern schon mit Substanzen beschäftigt haben. Und ich habe mich da einfach lange ich wollte einfach gucken, okay, was gibt's noch, ne? Wie kann ich das erforschen? Und das war später dann alles, aber in der Kindheit und Jugend war ich dann sehr, wie eigentlich total offen, wie ein Scheunentor, und habe alles Mögliche aufgenommen und bin dann eher immer in den Freeze und den Shutdown gegangen, weil mir das alles viel zu viel war und ich das auch nicht auseinanderhalten konnte, was gehört den anderen, was gehört mir. Und ich war lange nicht sicher, ob das eine NATO-Erfahrung ist oder nicht, hatte dann mit Gespräche mit Raymond Moody, den habe ich mal getroffen, und Pim van Lommel, das sind so die beiden NATO-Experten schlechthin. Und die meinten beide schon, das kann man schon in der Kategorie auch sehen. Natürlich ist auch eine starke Traumakomponente dabei. Wenn du das in frühen Jahren, also mit 5 Jahren da sowas erlebst, dann ja, ist das nicht nur, ach, wie schön das weiße Licht ist, sondern das ist einfach überwältigend auch, ne, irgendwo.
Ja, krass.
Und schwer zu integrieren hinterher dann. Und dann bist du halt einfach total fragil und läufst damit dann halt in der Welt rum. Das ist ungefähr so, wie wenn du jetzt, sag ich mal, für die Zuschauer vielleicht oder Zuhörer, stell dir vor, du gehst auf ein Meditationsretreat, ein Schweigeretreat für Vipassana zum Beispiel 11 Tage oder einen Monat oder sowas, egal, und kommst dann zurück in diese Welt und stehst auf einmal ad hoc am Frankfurter Flughafen. Und dieser Unterschied, dieser Wechsel, so klack, klack, so habe ich das lange erlebt für mich. Und ich kenne auch viele Menschen, die solche Erfahrungen, also auch mit so einer gewissen religiösen Qualität, ich meine damit jetzt nicht im konfessionellen Sinne, sondern im ursprünglichen Sinne, gemacht haben, als wo etwas durchgebrochen ist zu etwas Wesentlichem. Und dann ist es teilweise ganz schwer auch in der Welt noch wieder, also wenn du jetzt das Weltliche mal als diese Achse nimmst, also die horizontale Achse, auf der wieder zu navigieren. Und die Kunst ist ja, auch nach Substanzerfahrung und so weiter oder solchen Transzendenzerfahrungen, nach Krisen, nach Durchbrüchen, das ist ja von dieser vertikalen Achse dann wieder zurückzukommen und die beiden Achsen zu verbinden. Das ist eigentlich die Kunst. Und der Schamane oder der Mystiker macht das und der Psychotiker ertrinkt in dem Ozean, in dem der Mystiker schwimmt. Ne? Ja. Und ich glaube, ich habe die ersten 20 Jahre damit verbracht, nicht zu ertrinken.
Das war für mich wirklich war ein Kampf quasi.
Ja, genau.
Von Tag zu Tag oder wie? Oder?
Ja, ich hatte einfach Glück, also dass ich dann später jemanden getroffen habe, der das erkannt hat, wie ich da so in meiner Not war, zwischen abgeschaltet sein und zu offen sein und eben mit dieser großen Sinnfrage, wofür, wozu, was soll das alles und wie auch immer, wie ich da mit umhergelaufen bin, und der das erkannt hat und gesagt, okay, ne, ich gebe dir einfach mal Futter und Input, und mit dem habe ich mich dann viel getroffen, und der war mir wirklich eine große Hilfe im Leben. Ich habe manchmal gesagt, war mein erster Lehrer oder mein einziger vielleicht auch.
Ja, schön. Ich habe das öfter schon mal gehört, dass so eine NATO-Erfahrung, auch wenn es natürlich einfach heftig ist, was passiert, das ist ja nie eigentlich eine schöne Erfahrung, Das ist aber trotzdem.
Ja, manche beschreiben, also viele beschreiben das schon, ne?
Als ja, genau. Aber, Glückseligkeit. Aber sekundär, ne? Also ich glaube, natürlich in dem Moment ist ja meist irgendwie physischer Schmerz oder irgendwie sowas, aber natürlich dann die Bewusstseinserweiterung. Und ich glaube auch, zumindest dann, wenn man das aufarbeitet und wenn man das, glaube ich, auch als Chance wahrnehmen kann, kann das ja ein unwahrscheinliche Bewusstseins- und Horizonterweiterung sein, die ja das weitere Leben total bestimmt. Und ich glaube, auch wenn es bei dir natürlich im frühen Kindesalter passiert ist, bist du dir, so lese ich dich jetzt zumindest, sicher, dass du heute der Jörg bist, aufgrund dieser Erfahrung.
Ja, wenn man da jetzt dran weitergeht, dann ist ja die Frage, wer oder was ist denn jetzt der Jörg, ne? Ja, also was sich damit verknüpft, ist ja die Erfahrung auch eben gerade von dieser Transzendenz, dass das alles, also auf dieser Ebene im Grunde auch nur Patina, Makulatur oder sekundäres Programm ist und dass das Wesentliche, also auf jeden Fall nicht mit dieser Bezeichnung und mit all dem, was man jetzt so identifiziert oder was jetzt nach außen von der Betrachtung her aussieht wie eine Stringenz oder Kongruenz, dass das Wesentliche da gar nicht drin ist. Und das ist ja auch das Schwierige irgendwie für viele dann, ne? Dass sie das irgendwie das erlebt haben und dann das wieder in die Flasche zu kriegen, den Geist wieder in die Flasche zu kriegen gefühlt. Ne? Also und jetzt muss ich hier wieder auf der weltlichen Ebene den Zampano machen und eine Rolle erfüllen, irgendwie, wo ich das Gefühl habe, da läuft es irgendwie, das ist so, ne?
Hast du dafür Tipps, um das hinzubekommen?
Ja, das ist immer so schwierig mit diesen Tipps. Ja, weil das ist ja kein Kaffeerezept, ne?
Das ist mir klar, ja, genau. Aber
das ist auch so, was
zumindest, also weil ich meine, also ich habe aber nie eine NATO-Erfahrung gehabt, weißt du, wenn ich, für mich ist das einfach sehr abstrakt, weil ich glaube, man kann das logisch ganz schwierig nicht nachvollziehen.
Genau. Also. Ja. Also ich glaube, man braucht viel Glück mit sich selbst, viel Glück mit der Welt. Und vielleicht braucht man auch eben den ein oder anderen Wegbegleiter, der mit einem gemeinsam individuell dann vielleicht den einen oder anderen Schritt macht, um da entsprechend weiterzukommen. Ich sag mal, ich könnte jetzt ein paar Sachen sagen, wie, was weiß ich, Meditation könnte helfen. Mir hat das geholfen. Aber das heißt nicht, dass demjenigen, der das jetzt hört, dass es da dem eine Hilfe ist zum Beispiel. Ne?
Weil ja, gibt ja aber ich glaube, also du hast ja viele Videos und auch viel Infomaterial, glaube ich, auch im Freiraum-Institut. Das wäre ja wahrscheinlich auch schon mal ein Startpunkt, oder? Also
ja, doch,
einfach
klar.
Mal ein neues Universum so ein bisschen eintauchen kann. Ja. Ne?
Und, also oftmals ist es so, dass diese Menschen im Leben, sage ich mal, so eine Art Sinnkrise auch haben, latent oder ganz maligne. Und die dann auf der Suche sind, dass dieses Wesentliche irgendwie mehr Raum kriegt oder mehr Rolle bekommt in ihrem Leben. Und manchmal braucht es dann wirklich einen radikalen Shift, eine radikale Veränderung auch. Das sollte man nicht zu schnell machen nach solchen Ereignissen. Das ist ja auch hier, wenn wir mit Leuten arbeiten, in veränderten Bewusstseinszuständen, mit Atmung und so, dann sagen wir immer, hey, bevor du jetzt radikal dein Leben in den Haufen schmeißt hinterher, mach mal 6 Wochen nochmal wieder Business as usual, weil das könnte man hinterher auch dann wieder bereuen, ne, dass das erstmal ein bisschen setzen kann. Das ist immer ganz gut, aber manchmal braucht es das dann trotzdem also auch, dass es da wirklich wie auf dieser Ebene, auf dieser horizontalen Ebene eine Form braucht, sage ich mal, im Ausdruck auch. Ja,
Die Veränderung. Ja, spannend. Also freue ich mich selber auch mehr drüber zu lernen, weil ich glaube, so oder so, ob NATO-Erfahrung oder nicht, ist es einfach ganz wichtig, sich mit diesen Bewusstseinsveränderungen und bewusstseinserweiternden Zuständen auseinanderzusetzen. Also weil wir leben ja, glaube ich, heute in einer gefühlt immer monotoneren und auch gefühlskalten Welt. Also mein inneres Verlangen ist auf jeden Fall mehr und mehr daraus auszubrechen. Und das ist für mich auf jeden Fall ganz klar ein Tor oder eine Tür, durch die man treten kann. Ne? Deshalb. Ja. Ne. Freiraum-Institut. Ist das, sagst du, das ist dein Lebenswerk, wo du all diese Sachen verbindest? Oder also kannst du das definieren? Gibt es einen Begriff dafür?
Ja, das könnte man schon sagen. Ne? Also das ist Freiraum-Institut, ist dann damals aus Freiraum-Projekte entstanden. Diese ganzen kunsttherapeutischen, ich habe auch Theater dann im Studium gehabt, also Dramatherapie ein Stück ein bisschen gehabt und viel, also Theaterpädagogik Schwerpunkt. Und das habe ich auch eine Zeit lang dann gemacht. Also das ist da so alles in dieses Freiraumprojekte eingeflossen und aus diesem Freiraumprojekt ist damals dann die Praxis entstanden und das Institut später für die Ausbildung.
Schön.
Und ja, das ist irgendwie schon in dem Sinne kongruent, weil das ja. oder das verkörpert diesen Weg auch ein Stück, ja.
Und ihr habt eine Praxis in der Schweiz?
Ja, genau.
Ja. Ja, okay, cool. Mhm. Muss ich mal vorbeikommen. Naja.
Ja.
Wir haben im Vorfeld so ein bisschen auch, glaube ich mal, den Vagusnerv angedacht, ne? Weil ich glaube, ja. die Art und Weise, wie wir uns ja connected haben, war ja, glaube ich, anfänglich mal übers Rotlicht und über die Sauna, ja. ne? Also ich glaube, wir genau. machen ja viel, ich sage jetzt mal, die Hardware oder ja. auch Produkte, die das so ein bisschen stimulieren. Und ich glaube, als wir kurz geredet haben, meintest du, bei uns ist, glaube ich, immer Atmung, Kälte und Licht. Ne? Da sagtest du, das ist für euch, genau. glaube ich, das Bread and Butter. Ja. Hast du Lust mal so ein bisschen Vagusnerv und warum ihr vielleicht auch diese Kombi aus diesen drei Sachen bei euch so nicht praktiziert?
Ja, es sind nicht nur drei Sachen. Vielleicht kann ich das noch mal ein bisschen so ausholen.
Gerne.
Also auf euch bin ich ja damals gekommen, weil ich eine Infrarotsauna gesucht habe, die vor allen Dingen E-Smog-frei ist und schadstofffrei ist. Das war mir wichtig und die eben vernünftige Strahler drin hat. Ne? Das war für mich so war mein Kriterium, sage ich mal, weil ich wollte mich nicht noch mehr vergiften. Und in so einer, ich sag's mal, Mikrowelle zu sitzen, auf Deutsch gesagt, ne, also da hast du auch keinen Spaß dran auf Dauer. Und das ist auch sehr ungesund fürs Nervensystem, wenn dann da der ganze Elektrosmog die ganze Zeit auf dich einhämmert. Und ja, das war eben für mich ein ganz wesentlicher Punkt, das zu entdecken, dass ihr das so macht, und dadurch bin ich eben dann auf euch gekommen. Bei mir ist es so, dass ich gesagt habe, okay, reden alleine reicht nicht, ja, es muss nochmal irgendwie was anderes geben, und mit meinem Weggang aus Deutschland in die Schweiz vor ja jetzt 11,5 Jahren habe ich das Ganze nochmal holistischer gedacht und aufgesetzt und auch nochmal verschiedenste Fortbildungen gemacht. Auch im Bereich E-Smog-Beratung und was weiß ich, also alles mögliche, Ernährungsberatung habe ich Sachen gemacht und mit Frequenz, Therapie und so weiter. Verschiedenste Sachen, viel Trauma auch, mehr Fortbildung gemacht, verschiedensten Leuten, SE und NAM und Soma Embodiment und so weiter. Ja, und wollte das irgendwie auch zusammenbringen alles. Und ich bin dann, sage ich mal, so auf so fünf Säulen gekommen. Das eine ist quasi die Atempraxis. Also ursprünglich komme ich aus dem Holotropenatmen nach Grof. Rebirthing habe ich auch gemacht eine Zeit lang. Und verschiedene Sachen, die ich dann auch im Schamanismus kennengelernt habe. Da war ich lange unterwegs, auch auf dem nepalesischen Weg. Ja, das ist so das eine, und Bewegungsarbeit, was eher so aus der Gestalttherapie kommt, aber auch aus dieser Schule von Claudio Naranjo, der eher nach Gurdjieff unterwegs war. Gurdjieff war so ein Mystiker, der vor 100 Jahren das Enneagramm in den Westen gebracht hat. Das ist so eine 9-Stern-Typologie der Persönlichkeit. Und er hat das halt im Westen bekannt gemacht. Dann also für die westliche Psychologie. Ja, und also so diese Sachen haben sich bei mir in dieser als Grundlage erstmal das für die Verkörperung und für Prozesse zu initiieren. Aber die Atempraxis ist auch im Alltag ein ganz wichtiger Punkt oder in der Schlafhygiene. Ich hatte selber auch da alle möglichen Diagnosen mit, dass die Atmung nicht richtig funktioniert. Das hat dann auch wieder mit dem Geburtsprozess so zu tun gehabt, weil ich damals nicht atmen konnte richtig. Und das ist auch so etwas, was für mich dazugehört, zu schauen, okay, wie kam jemand zum Beispiel auch in die Welt rein? Weil das wird auch stark von der Psychologie nach wie vor unterschätzt, wie wichtig diese Auswirkungen sind, sowohl pränatal als auch perinatal. Ja, also ist klar, wenn eine Geburt super rund gelaufen ist, dann bist du anders in die Welt gekommen, als wenn jemand, kann man sich vielleicht so jetzt mal vorstellen, ne? Als wenn jemand da irgendwie 48 Stunden in dem Todeskampf gewesen ist und vielleicht hinterher mit der Zange geholt wurde oder unter Narkotika dann rausgeholt wurde oder gibt's ja oder ganz blau mit der Nabelschnur im Hals oder so, ne? Dann hast du einen anderen Imprint fürs Leben. So. Wim Hof zum Beispiel, der war ja einer von zwei Zwillingen und der ist ja zum Beispiel vergessen worden quasi wie, ne, und war dann schon draußen in der Abflughalle, hätte ich beinahe gesagt, und dann haben sie ihn da noch zur Welt gebracht. Und kam dann da blau raus und völlig kalt auch und so. Und das war für den dann auch so ein Imprint. Und seine Mutter hat dann ja wohl gesagt, die war sehr gläubig, Herrgott, ne, lass ihn leben, ich werde aus ihm einen Missionar machen. Und dann wumm kam er und war dann da und er ist ja tatsächlich auch sowas wie Missionar geworden. Ne? Das ist, ja, also das, ja, also das, der Geburtsmoment, das hatte Grof ja auch erkannt und Otto Rank, das war ein Schüler von Freud, der hatte das Trauma der Geburt damals geschrieben, das war so das erste Buch dazu, was Freud natürlich wie alles andere, was von ihm abwich, sehr kritisch gesehen hat. Man hat damals ja immer noch geglaubt, oder später auch noch lange geglaubt, dass ein Neugeborenes nicht, ein Säugling nichts spürt und so weiter. Die hat man ja auch lange ohne Narkose operiert und so. Also ganz gruselige Sachen. Ja, ja.
Furchtbar.
Ja, ja, ganz schön. Also auch diese ganze Erziehungsformeln, die man auf den Nationalsozialismus schiebt, die es dann gab, das kommt ja eigentlich alles aus dem Behaviorismus von Watson und so, die aus den USA, genau wie Eugenik auch aus den USA gekommen ist. Ne, da waren, also bei der Behaviorismus war so die Formel, ne, geben Sie dem Kind nur die Hand, umarmen Sie es nicht, behandeln Sie es nur ganz formell, lassen Sie es schreien und all diese ganzen Sachen. Und das hat man dann hinterher, also in den ganzen Diktaturen dieser Erde, hat man das auch so gemacht, weil man gemerkt hat, okay, da kannst du die super mitbrechen und dann konditionieren, ne, und neu programmieren. Und die Nationalsozialisten hatten das halt auch im Programm. Heute wird halt oft in den Zeitungen so getan, als wäre das von denen alleine gekommen. Aber das war ursprünglich, ist das die Basis, da gebe ich mal Behaviorismus. Und dann ist aus dem Behaviorismus später ja die Verhaltenstherapie entstanden. Das muss man auch mal so sehen, finde ich.
Spannend, wusste ich auch. Das ist ja
die Therapieform heute, die meistens zur Anwendung kommt auch. Ne? Ja, also der Mensch als Maschine, das haben die Humanisten dann ja sehr kritisiert, dass der Mensch eben keine zu konditionierende Apparatur ist oder so, ne, sondern dass es eben ein seelisches Seelenwesen ist, was auch auf dieser Ebene angesprochen werden möchte und nicht einfach nur durch ein Tokensystem, Bestrafung, Belohnung irgendwo hingebracht werden will, um dann zu funktionieren. Und deswegen ist für mich auch so dieser Aspekt der Begegnung ganz wichtig, der auf Augenhöhe, also das Mensch zu Mensch im Kontakt sein und das gekoppelt mit der Innenschau, was man natürlich durch eine Art von Achtsamkeitspraxis auch lernt und wo man beobachtet, mitbekommt, vielleicht auch mal desidentifiziert von Prozessen, die gerade laufen. Zu sehen, okay, ich bin nicht das Gefühl, ich bin nicht der Gedanke, ich bin nie, ne, was ist so, was in der klassischen Meditation auch passiert. Und ich verbinde das mit sogenannten Neuromapping, so nenne ich das. Das heißt, dass man also auch versteht dabei in diesem Prozess, okay, jetzt bin ich in dem und dem Modus oder jetzt bin ich in meinem Nervensystem da und da, zum Beispiel jetzt im dorsalen Vagus, im ventralen Vagus oder im Sympathikus. Das hat man früher ja nicht so differenziert unterschieden. Früher hat man halt gesagt, okay, Parasympathikus und Sympathikus, und heute unterscheidet man den Parasympathikus in zwei Stränge. Also den ventralen Vagus und den dorsalen. Und das zu verstehen, das ist ein ganz wichtiger Step dabei für mich. Und dann eben zu gucken, dass ich mehr Kapazität aufbaue und mehr in die Regulation komme. Das heißt, wenn ich keine Kapazität habe, etwas zu halten, man könnte sagen, dann ist die Schale nur so relativ, vielleicht relativ klein oder vielleicht sogar nur so. Und sobald da was an Flüssigkeit reinkommt, dann läuft die ja sofort über. Das heißt, die Frage ist, mehr Kapazität würde das Volumen der Schale vergrößern und in diesem Volumen sich zu bewegen, ist ein anderes Bewegen, sage ich mal, als jetzt hier, ne, da. Und dazu gehört auch eben Regulation. Und das dazu wiederum gehört dann für mich ganz klar Infrarot auch. Da nutze ich auch viel das Aurora-Panel zum Beispiel in Kombination mit Frequenzbehandlung. Das hat mit dem Lakowski-Tesla-System, was ich hier habe. Das hat Lakowski selber übrigens auch schon gemacht. Er hat auch schon Frequenzbehandlung mit Infrarot kombiniert.
Wer ist Lakowski?
George Lakowski war ein Forscher, auch so ein, ja, Anfang des letzten Jahrhunderts, ein viel geschulter, viel gereister, ja, Privatier nachher. Also der hatte eine Erfindung gemacht für die französische Bahn zum Beispiel, dass die die Bahnschienen sich nicht mehr vom Metall, also vom Holz lösen konnten. Und das hatten die dann verbaut auf den ganzen Schienenstrecken. Und der hat da quasi Tantiemen für gekriegt und war dann, wie man heute schön sagt, finanziell frei und konnte dann machen, was er wollte. Und dann hat er noch ein Medizinstudium und dies und jenes gemacht und hat dann hinterher, er hat Kontakt mit Tesla gehabt. Und das ist nicht so ganz klar, aber sie haben mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Gerät zusammen konzipiert. Damals war ja die Frequenztherapie recht groß. Und das nennt sich dann MWO, also Multiwellenoszillator. Und damit hat er sehr erfolgreich dann Menschen therapiert und behandelt. Das ist auch dokumentiert, bis es dann zu einem komischen Unfall kam, wo er von einem Auto angefahren wurde. Und er wollte nicht in die Klinik und hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und ist kurz darauf in der Klinik, obwohl er eigentlich nicht schwer krank war, da eigentlich, glaube ich, ein paar Brüche, ist dann auf einmal in der Klinik. Nach, glaube ich, ein paar Tagen ist er dann gestorben auf komischen Umständen. Und sein Sohn hat immer gesagt, ja, das war Absicht, ne? Mhm. Genau, und die Geräte sind dann zunehmend verschwunden, damals auch. Und solche Phänomene gibt es ja mit sehr vielen Leuten aus dieser Zeit, die Frequenztherapiegeräte auf dem Markt gehabt hatten. Ob das jetzt Rife ist oder Wilhelm Reich oder ja, Tesla selber ist ja auch nicht ganz so glücklich am Ende gewesen. Ja.
Und warum verbindest du das? Also Rotlicht und
jetzt sozusagen. Naja, weil eben mit dem Infrarot stimulierst du eben gerade auch diesen Vaguszweig, den Vagusnerv. Und das ist also etwas, was auch diesen ganzen parasympathischen Bereich anmacht, was vor allem durch die Wärme dann auch kommt und eben die Infrarotwellen. Mhm. Und was dem Menschen dann einfach Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, mehr Verbundenheit ermöglicht. Wenn der Vagus, der ventrale Vagus dann an ist, den wir haben wollen, dann sind wir überhaupt in der Lage, im Hier und Jetzt uns zu befinden. Das heißt, wenn du dann meditierst, dann kannst du auch überhaupt erstmal meditieren. Viele, die meditieren eigentlich gar nicht, weil der ventrale nicht, Vaguszweig nicht an ist, sondern off. Dann sind die eher im Freeze und im Shutdown, sitzen die da oder im Hochstress. Kennt der eine oder andere vielleicht. Ich habe das früher auch tausendmal erlebt bei Retreats, bei Willigis Seeger war ich ganz viel früher. Das war mein Lehrer lange, ein Mystiker aus Würzburg, ein Zen-Meister. Und dann Schmerzen ohne Ende, dies und jenes und ne, alles kommt hoch. Und ja, dann war der Vagus eben nicht an. Habe ich damals auch noch nicht verstanden gehabt, aber. Ja.
Hast du nochmal, ich glaube, wir haben gar nicht so richtig den Vagus, also du hast gesagt, es gibt den, früher war
Parasympathikus
und Parasympathikus, ne, aber ja. Der Vagusnerv, also hast du noch mal kurz Lust, darauf einzugehen?
Ja, oder ich mach's jetzt, ist vielleicht besser verständlicher.
Ja, glaube ich auch.
Ja, ist gut, ja. Also der ventrale Zweig, das ist der, wenn alle vom Vagusnerv reden, dann meinen die den Zweig, das ist der neueste Bereich, laut Porges. Das ist also eine Theorie. Es gibt auch Leute, die der Theorie widersprechen, muss man dazu sagen. Im Bereich von Trauma finden wir den aber sehr, also diese Theorie sehr, sehr sinnig, weil die eben diese ganzen Dynamiken dort als einzige Theorie bis dato sehr schlüssig und sinnvoll erklärt. Früher hat man ja zum Beispiel gesagt, entspann dich und dann ist gut. Wenn du zu viel Stress hast, hast du zu viel Sympathikus, musst du einfach ein paar Sympathikus anmachen, dann wird alles gut. Aber auf Leute, also für Leute, die sehr schnell zum Beispiel in diese Shutdown- und Freeze-Zustände gehen, ist das nicht korrekt. Weil wenn die sich dann vermeintlich entspannen, dann sind die häufig genau da und machen dann den Bofrost, ne? So. So, und deswegen braucht es nicht nur eine Entspannung, das ist ja der dorsale Vagus, das ist eigentlich der ältere. Also dieser parasympathische Zweig nach Porges, das ganze Nervensystem, sagen wir es mal so, unterteilt sich dann in diese zwei Zweige vom Vagus, zwei Äste. Und der Dorsal ist jetzt ganz grob gesagt so alles unterhalb Zwerchfell. Ne? Und der Ventrale ist vor allen Dingen oberhalb, vor allen Dingen auch im Gesichtskopfbereich aktiv. Und das ist nach der Porges-Theorie, seitdem wir die Säugetiere haben, so. Und die hatten dadurch quasi einen Überlebensvorteil gegenüber den Reptilien, dass die halt Gruppenstrukturen aufbauen konnten, miteinander kommunizieren konnten, weil das ja vor allen Dingen über Gestik und Mimik ging und über eine bestimmte Art von Intonation, weil der innerviert auch den Kehlkopf. Deswegen bleibt Leuten bei Stress auf der Bühne dann oft die Stimme weg, wenn der nicht an ist. Ne, hatten sie das alles so toll geübt vorher noch und dann kommen sie auf die Bühne und Frosch im Hals. Oder man sagt ja auch, ich habe so einen Hals, ne? kennt man ja alle diese Metaphern dafür. Genau, und die haben auch, die Säugetiere haben auch dann Möglichkeiten gehabt, also ihre Gehörmuskeln zu entsprechend zu justieren, um sich dann also auf Frequenzen zu verständigen, die Reptilien nicht hören konnten. Und das geht alles, hängt alles mit dem Vagus zusammen. Deswegen ist als zweite Säule dann auch in diesem Bereich das SSP spielt da eine Rolle. Das ist eine App, die wir bei uns im Shop haben, die kann man halt kaufen und kann das dann für ein halbes Jahr oder ein Jahr nutzen. Und das ist ein Klangprotokoll, was der Stephen Porges, der Begründer dieser polyvagalen Theorie, entwickelt hat, klinisch in 15 Jahren Forschung, vor allen Dingen im Bereich Trauma, ADS und Autismus. Aber es ist eigentlich für alle hilfreich, die Stress haben in irgendeiner Form und das besser regulieren wollen. Weil unser Nervensystem ständig unbewusst auf Stressreize von außen reagiert. Und Stressreize sind im Sinne unseres Nervensystems, das nach wie vor im Steinzeitmodus unterwegs ist. Mixer, Staubsauger, LKWs, Straßenbahnen, Luftschächte, Fahrstuhlschächte, was da, alles, was so laut ist, was brummt, was hoch ist. Also das erinnert uns unbewusst an Frauen, die um Hilfe schreien, oder Vulkanausbrüche, Raubtiergrummeln, Erdbeben, Donner, Blitz, Gewitter, etc. Ne, sowas. Oder Bären, also Bär, der da irgendwie vor der Höhle ist und da rein will. Ne, so, also sowas. Und wenn man das also besser einordnen und justieren kann, unbewusst läuft das natürlich alles. Das heißt, ich kann mich dann mehr mit der Frequenz, mehr auf die Prosodie der menschlichen Stimme fokussieren, auf das Frequenzspektrum, dann habe ich automatisch weniger Stress. Und dann läuft der Vagus auch besser. Und das wirkt so vice versa. Und das kann man mit diesem SSP-Protokoll machen.
Ich setze das unten mal in die Shownotes rein.
Von der. Kann ich dir dann geben, ja.
Ja.
Genau. Und was es auch braucht, was ganz, ganz essentiell und wichtig ist, was bei uns eigentlich auch jeder hier in der Praxis als erstes mal testen muss, ist ein Index, der im zweistelligen Bereich ist, was die Omega-Werte angeht. Also Warum? Die machen einfach einen Trockenbluttest, also Bluttest, das wird dann ins Labor geschickt und dann wird das gescreent und dann sieht man, okay, wo stehen die? Und ja, wir haben das jetzt jahrelang recherchiert, auch mehrere Therapeuten, auch Biologen, Ärzte, Medizinjournalisten und Heilpraktiker dabei und in Summe haben wir jetzt ungefähr 1000 Leute getestet und die haben alle durch die Bank schlechte bis sehr schlechte Werte und ich sag mal 10% haben vielleicht sind irgendwo im Mittelfeld. Die nehmen meistens irgendwelche Sachen dann schon. Das heißt aber nicht, dass die trotzdem gut sind. Ne? Also das heißt, der Index muss irgendwo am besten bei 10 sein, besser bei 12. Dann bist du in der Regulation und wenn du krank bist oder so, dann müsstest du noch idealerweise noch höher sein oder schwanger. Die Schwangeren haben im Idealfall auch irgendwas über 14. Anscheinend habe ich mal recherchiert bei Wikipedia, stand das früher noch drin. Da gibt es einen alten Artikel noch. Ja.
Warum? Also ich weiß, ich persönlich nehme Omega-3. Wie bitte?
Wenn man schwanger ist, teilt man das durch 2.
Genau, aber ich meine jetzt generell, ich glaube Omega-3 und warum Vagusnerv zusammenhängt.
Ja, das ist ganz klar. Also das gibt es auch verschiedene Untersuchungen zu, dass das eben korreliert mit der Funktionalität auch, weil der ventrale Zweig ist der myelinisierte, das heißt, da ist eine dicke Fettschicht drum. Und wir brauchen also, damit unser Gehirn und unser Nervensystem richtig funktionieren, ausreichend Fettung. Also unser Körper ist nach wie vor im Steinzeitmodus unterwegs. Und wenn du dir also den Steinzeitmodus anguckst, auch hier am Bodensee, früher die Fischer- und Sammlerkulturen, die hier waren, alles Pfahlbauten gebaut hier rund um den See. Ne, die hatten jeden Tag einen fetten Fisch auf dem Teller. Und das ist bei den meisten Kulturen so gewesen. Natürlich gab es auch welche, die abseits irgendwie vom Gewässer gelebt haben, aber die meisten haben doch irgendwie an Flüssen und an Seen und an Meeresküsten gelebt. Und deswegen müsste man die Bezeichnung Jäger und Sammler eigentlich auf Fischer, Sammler und Jäger ergänzen, weil das Jäger war eigentlich das Kleinste von den ganzen Bereichen. Mhm. Und weil der Körper das quasi jeden Tag frisch auf dem Teller hatte, hat er dafür gar nicht so die Notwendigkeit gesehen, dass wir da ein Riesendepot für anlegen. Deswegen fällt der ziemlich zügig wieder ab, der Spiegel. Und wenn wir dann so eine Ernährung haben wie in den letzten 60, 70, 80, 90 Jahren, die sehr pflanzlich, auch mit pflanzlichen Fetten läuft. Die wurden ja ursprünglich für die Fettung der Waffen, Kriegswaffen im Ersten und Zweiten Weltkrieg benutzt und man wusste danach nicht so richtig, wohin mit dem Scheiß. Und da hat man halt Werbekampagnen gestartet mit Wollknäulen, die dann in diesem Fett eingedingst waren, dass die moderne Hausfrau der 50er Jahre doch sowas zum Braten besser benehmen sollte als die blöde alte Butter und so. Und dadurch, also so hat man das dann zunehmend in die Menschen gepumpt und mittlerweile findest du ja fast nichts mehr, wo nicht irgendwo Raps, Sonnenblumen, Maisöl, irgendwas drin ist.
Ja, furchtbar.
Und das ist ein Riesenproblem. Also selbst wenn du im Bioladen gehst und da einen Wildfisch in der Dose kaufst, wo drin liegt der, ne? In Sonnenblumenöl meistens.
Total.
Und das ist ein Riesenproblem.
Günstig, ne? Günstig und in Masse verfügbar.
Wir haben hier Tests von ADS-Kinder und so, 60 zu 1, 80 zu 1, 100 zu 1. Und eigentlich ist 1 zu 1 ist der Betriebswert, nachdem unser System, unser Nervensystem und unser Gehirn gut funktionieren können. Also ich habe 1 zu 1 und ich habe einen Index von 17. Ja, aber die meisten Leute, die hier hinkommen, haben einen Index von 3,2 bis 4,2 Prozent.
Also das ist die Rate von Omega 3 zu Omega 6. Ja,
der Index ist die Sättigung, ganz zu sagen,
ja,
die dann gemessen wird im Blut. Und die Ratio ist eben das Verhältnis von 3 zu 6.
Ja, verstehe. Genau. Und 6 gilt ja allgemein als entzündungsförderlich.
Genau.
Muss man ja auch sagen.
Genau.
Und 3 ist eher entzündungshemmend.
Man braucht beides, aber ja, das Verhältnis muss passen. Und wie gesagt, wir sind weit, weit, weit off. Da, in diesem alten Wikipedia-Artikel, den wir da haben, der mal irgendwann gelöscht wurde, da stand dann auch noch so Sachen drin, wie, dass die Japaner ja eben einen derartigen Index haben, einen hohen und guten. Mhm. Und dass die zum Beispiel, wenn du dann das berechnest, Herzinfarktrisiko ist dann ungefähr 20-fach niedriger bei denen als bei uns.
Wow. Ja,
das ist mittlerweile da nicht mehr drin, soweit ich weiß.
Mhm.
Aber so ist es auch, ne? Also es gibt kaum in Westeuropa noch Leute, also von den Isländern mal abgesehen, die noch wirklich richtig gute Werte haben. Ne? Und das ist einfach ein Problem. Das ist ein Riesenproblem.
Ja. Lässt sich aber ja eigentlich recht simpel lösen.
Stimmt. Also Robbie Williams hatte das auch verstanden. Vor ein paar Jahren ist der wegen einer Quecksilbervergiftung, wo er fast dran gestorben wäre, in die Klinik gekommen, weil er jeden Tag fetten Seefisch gegessen hat. Das ist also auch nicht die Lösung. Zucht ist auch nicht die Lösung, Zuchtfisch, weil die werden dann mit Omega-6-haltigem Futter gefüttert. Das funktioniert also auch nicht.
Mhm.
Ja, deswegen gibt es nur die Möglichkeit, ein gutes, filtriertes Öl zu konsumieren, was sehr frisch ist, was wild ist und was am besten nicht von den Kleinstfischen ist, sondern eher von großen, am besten aus der Arktis und was mehr DHA als EPA hat, am besten 2 bis 3 Mal so viel DHA wie EPA.
Algenöl?
Algenöl kann man auch machen. Allerdings testen die meisten Leute, die wir so getestet haben, mit Algenöl eher im mittelmäßigen Bereich. Im Algenöl fehlen auch einige Sachen wie Furansäuren und Nervonsäuren. Und da weiß man noch gar nicht so genau, ist noch nicht so richtig untersucht, wie wichtig die, also in ausreichenden Mengen zumindest, wie wichtig die sind für diese Wirkung des Omega-Spektrums. Aber die scheinen eine wichtige Funktion zu haben. Und ja, das ist noch nicht so ganz klar, ne?
Mhm.
Ja, mit dem Algenöl, was wir haben, testen die Leute ganz gut.
Okay.
Aber wenn jemand nicht Veganer ist, empfehle ich immer diese Gold-Variante von dem arktischen Wildfisch, ja.
Ja. Und in Bezug auf den Vagusnerv, also wenn ihr das sozusagen bei euch an Menschen oder an Patienten oder an Kunden testet, ne, dann seht ihr ganz klar, dass sozusagen Vagusnerv sich erholt, Mensch,
in 4 Monaten ungefähr. In 4 Monaten sind die auf einem guten Wert in der Regel.
Ja.
Hab gerade wieder einen Test von einer Kollegin, die hat jahrelang ein Algenprodukt genommen. Die hatte katastrophale Werte, kannst du auch, wenn du willst, einblenden nachher. Die hatte 3,7 oder was das war, Prozent und über 30 zu 1 in der Ratio. Und nach 4 Monaten ist die bei 2,5 zu 1 gelandet und 14,1% im Index. Und das ist super, ne? Und
das macht Mut, ne? Also 4 Monate hat, glaube ich, jeder. Und wenn man weiß, wie man vorgeht, dann.
Genau.
Ja.
Und einen Esslöffel Öl am Tag nehmen ist jetzt auch nicht das Riesending.
Ja.
Und dann bist du in einem guten Bereich und man merkt es den Leuten an. Die Gehirnkapazität erhöht sich, die sind viel aufmerksamer, die sind präsenter, die sind klarer, die haben eben mehr Kapazität. Die sind nicht so schnell, lässt sie aus der Bahn werfen. Ne? Und dann hast du ja 1000 Health Benefits dadurch. Da gibt's ja zig Health Claims und so weiter. Es gibt bei PubMed fast 40.000 Studien dazu dem Thema drin. Wir sind da seit 5 Jahren Studien am Übersetzen. Wir haben da auch eine Gruppe für. Das ist der Wahnsinn. Also es ist ein riesenkomplexes Thema, was fast alle Bereiche betrifft, ja.
Toll. Und genau. Wenn ihr so, wenn man sozusagen merkt, das ist, also Omega-3 erhöht sich, Menschen sind präsenter, leistungsfähiger, einhergehend damit ist wahrscheinlich auch die Entspannungsfähigkeit, oder? Weil sozusagen,
richtig, genau.
Man kann wahrscheinlich mehr Performance bringen, man kann aber auch genauso gut das aktive Entspannen und sozusagen auch mal das System runterfahren, oder?
Die Regeneration funktioniert besser,
ja.
Die Entgiftung läuft besser und die Nahrungsmittel, die Vitalstoffe, Nahrungsergänzungsmittel kommen überhaupt erstmal in der Zelle an. Wenn du nur einen einstelligen Index hast, kommt das fast gar nicht an, weil die Durchlässigkeit an den Zellmembranen gar nicht gewährleistet ist.
Ja.
Und da ist auch so eine Verbindung jetzt, sage ich mal, zu anderen Sachen. Also Infrarot, sage ich mal, und Omega in Kombi ist, wie gesagt, so ein Parasympathikus-Boost und Vagusstimulator. Dazu kann man aber noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel B12 ist wichtig, Magnesium ist wichtig, dann Vitamin D ist auch sehr wichtig. Wo wir ja auch ab November in der Regel hier im Mangel sind. Dann GABA, ne, ist Aminobuttersäure, die auch Neurotransmitter ist. Cholin ist auch wichtig, auch für die Leber vor allen Dingen. Das ist eine Ammoniumverbindung. Das erhöht alles den Vagustonus. Und was auch wichtig ist, sind Probiotika. Da gibt's ja die Standleitung vom Hirnstamm über den Vagus zum enterischen Bauchhirn. Und da kommuniziert quasi dieses, manche sagen wahrscheinlich unser ältestes Nervensystem, also dieses Bauchgehirn wird das so in der Laiensprache ja genannt, das enterische Nervensystem, mit über den Vagus mit oben Stammhirn und dem Großhirn. Und das ist so eine Standleitung und man geht davon aus, dass das quasi 90-10 ist, also von unten, also bottom-up. Nach oben runter sind 10 und von unten nach oben 90. Das heißt, wenn da unten irgendwie ein Problem ist, eine Disbalance und so weiter, dann hast du da die ganze Zeit Stress im System. Und das ist ein riesen Thema. Du kannst aber das ganze Mikrobiom auch nur wieder vernünftig aufbauen, wenn der Index von hoch ist. Da gibt es auch Studien zu, dass wir da also einen entsprechenden Index brauchen, damit das Mikrobiom dann entsprechend stabil ist. Das hat natürlich auch wieder mit anderen Faktoren zu tun. Elektrosmog schadet, Toxine schaden und. Ne?
Man kommt also eigentlich nicht dran vorbei, es ganzheitlich zu sehen. Ne?
Du kannst
nicht Omega-3 optimieren, wenn du nicht andere Sachen machst, ne? Sondern es ist wahrscheinlich immer so ein Tropfen auf dem heißen Stein, der natürlich irgendwo einen Effekt hat, aber ganzheitlich müsste man es anders angehen. Ne?
Ja.
Ja.
Genau, und dann ist der nächste Step, sage ich mal, ist Konfrontationsarbeit. Das heißt, das kann dann durch die Atemarbeit passieren, das kann aber auch zum Beispiel durch Kälteexposition passieren, was ich hier seit Jahren mit den Leuten mache im Rhein oder hier im Eisfass im Sommer. Dann Körperarbeit, gerade auch das neurogene Zittern spielt da eine Rolle, TAE, Stichwort. Wo der Körper von selbst in eine Vibration kommt und dann den Stress, der da in den Faszien gehalten ist, situativ gezielt dann auch rausbringen kann. Dazu kann man auch sagen, dass sich durch Atemprozesse, Atemübungen, durch Eisbaden, aber auch durch Omega wiederum die HRV erhöht, also die Herzratenvariabilität, ja. Und je höher die wiederum ist, desto besser ist das letztendlich. Eisbaden ist wiederum, und Omega auch wieder in Kombi, ist auch wieder ein Antidot zu Stress, zu Entzündungen, senkt beides die Herzrate und reduziert auch Angst. Ganz wichtiger Punkt. Und wenn du das wieder zusammennimmst, dann ist also diese Vagusaktivierung, die aus dem Ganzen auch wieder passieren kann, erhöht wiederum auch den zerebralen Blutfluss, also im Gehirn, Großhirn vor allen Dingen auch. Dann wird mehr Serotonin ausgeschüttet, ja, dann fühlen wir uns besser. Diese Schübe kommen ja nach dem Eisbaden auch, nach der Sauna kennt man das auch. Ne? Also das ist genau das. NO wird ausgeschüttet, ist bekannt, ne? Nitric Oxide, also Stickoxid, das war mal ursprünglich diese kleinen blauen Pillen. ne, die man bei Männern mit Herzproblemen und so, und auf einmal wollten die Pillen nicht mehr rausrücken, dann hat man nach der Studie, dann hatte man gemerkt, da hat es noch andere Effekte weiter unten, und dann kam das als Männerprodukt auf den Markt. Ne. Dann, wie gesagt, E-Smog ist durchaus schädlich. Da gab es jetzt auch eine erste Humanstudie endlich mal mit 3G noch, die gezeigt hat auch, dass es wirklich zellschädigend ist. Und E-Smog ist also für den Vagus auch kein guter Tipp. Und Omega-3 bietet anscheinend also eine natürliche Nervenschutzfunktion. Tesla hatte damals auch schon so Sachen entdeckt, dass wenn da eine entsprechende das Nervensystem gut aufgestellt ist, auch von der Fettung her, dass da also die Skalarwellen, die er dann mit seinen Geräten produziert hat, dass das im Körper besser weitergegeben werden kann, ist auch interessant. Also das wirkt alles wie intertwined, synergistisch miteinander. Genau, und wenn das also nicht der Fall ist, dann hast du gerade zum Beispiel bei dann Traumastress oder überhaupt Stress bei Hochleistung, ne? Also ich meine, Kinder heute schon, die leisten teilweise was Topmanager leisten von der Belastung her, ne? Im Nervensystem. Ja, dann hast du einen Sympathikus voll hoch aufgedreht, die Faszien sind aufgeladen, angespannt, alles autonomes Nervensystem, alles unter Hochspannung, und man ist ständig in diesem Fight, Flight or Freeze Mode, ne? Wo man also nur auf Kampf, Flucht und Todstellen unterwegs ist. Und das macht wieder, dass die Amygdala sich vergrößert. Und der Hippocampus, ja, der für die Einordnung auch vom Tagesgeschehen dann in das Langzeitgedächtnis und so weiter ist, der schrumpft. Und das ist also, ist eine ganz ungünstige Kombi, sage ich mal.
Man lebt ja doch irgendwie so ein bisschen in so einer Gesundheitsbubble, ne? Aber ich finde, nichtsdestotrotz gibt es halt einfach echt Riesenthemen, die im Alltag so einen Einfluss haben. Und die gefühlt irgendwie, finde ich zumindest, noch so ein bisschen unterm Radius schwingen. Und ich finde, gerade E-Smog ist einfach echt heavy, ne? Also ich glaube, mittlerweile, egal wo ich hingucke, jeder weiß, okay, kein Rapsöl in Sachen oder stark prozessierte Lebensmittel, No-Go, am liebsten weglassen. Das versteht, glaube ich, fast jeder. E-Smog, also die Unterhaltung, die wir führen, und wir, weißt du, bei uns geht's ja mit Saunen und Rotlicht, dann geht's viel um Frequenzen, es geht viel darum.
Ja.
Das ist so eine Scheinwelt, ne? Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so, okay, ich weiß, dass das irgendwo einen Einfluss hat, aber ich möchte trotzdem WLAN und Bluetooth und und ich finde, es ist ganz schwierig, das überhaupt zu quantifizieren und auch überhaupt Studien dazu zu finden, weil ich meine, natürlich schreibt die World Gesundheitsorganisation schreibt darüber, oder von der man auch halten kann, was man möchte, aber sozusagen nichtsdestotrotz gibt es Literatur, aber ich finde, dieses Thema kriegt nicht wirklich viel Aufmerksamkeit.
Nee, das hat ja auch Gründe, ne? Da gibt es eine ganz interessante Doku zu, Thank You for Calling heißt die.
Noch nie gesehen, schreibe ich mir mal auf.
Gibt es auch bei YouTube, glaube ich, mittlerweile. Okay. Schon etwas älter.
Und da geht es quasi um die...
Da lief halt so eine Klage auch gegen die gesamte Mobilfunkindustrie und so weiter. Und das wurde dann jahrelang, jahrzehntelang unterm Deckel gehalten. Und die Forscher, die da alle Daten zu beigeliefert hatten, die wurden unter Druck gesetzt. Und also schwieriges Ding.
Aber siehst du das bei euch in der Klinik sozusagen, dass halt auch, dass das immer eine stärkere Rolle spielt? Also, weißt du, steigende Omega-6-Werte oder eine falsche Ratio, E-Smog im Alltag, weil, weißt du, ich bin jetzt gerade in der Stadt hier in Hamburg, unausweichbar. Ich ziehe jetzt in
die Berge. Da darfst du kein Messgerät in der Luft halten, ne?
Nee, willst du auch. Also, musst du hier flüchten. So.
Ja, ich gucke auch immer, wo die Leute wohnen und wo die ihren Schlafplatz haben. Das gibt's verschiedene Seiten im Netz, da kannst du dann gucken, wie weit ist der nächste Funkturm weg und so. Ne? Und es sind viele Leute hier, die gerade auch nach der Corona-Zeit, da hat man das ja unheimlich gepusht, die ganzen Ausbau mit 5G überall und so, und die einfach Schlafprobleme danach bekommen haben und nicht mehr erholen können, sich nicht mehr regenerieren können.
Ja, klar, und, das ist natürlich ein permanenter Stress fürs System, ne? Also.
Ja, und wenn du dann gerade noch irgendwie auf 200 Meter zwischen drei Türmen schlafen musst, hast du echt ein Problem, ne? Also da kannst du wirklich nur gucken, dass du entweder umziehst oder dann musst du dir wirklich hochwertig eine Abschirmkammer da einrichten über dem Schlafplatz. Und was man auf jeden Fall machen kann, das habe ich auch im Shop bei mir, das ist so ein Entstörungskonzept, was auch randomisiert doppelblind untersucht worden ist, auch von der Uni Mainz unter anderem, die machen auch für ein PKW und so weiter. Was dann mit 248 Kanal EEG gemacht wurde, bis ins limbische System, Stammhirn runter gemessen wurde, wie die Aktivierung sich verringert. Aber man kriegt die Strahlung damit nicht weg. Also
naja, klar.
Anscheinend wird die Wellenform verändert. Aber das, was von außen reinkommt, ist natürlich schon schwieriger wieder. Hm. Aber ja, es gibt zumindest ein bisschen was, was man machen kann für die Dinge, die man noch selber nutzt, wenn man sie noch nutzen muss. Also bei mir, ich nutze das eh so gut wie gar nicht. Ich habe das immer aus. Ja. Nur im Notfall. Aber es gibt ja Leute, die müssen auch beruflich dann erreichbar sein.
Also, naja, klar. Ja. Als du vorhin so ein bisschen auch erzählt hattest, weißt du, mit den verschiedenen positiven Aspekten oder die positiven Wirkweisen auf den Vagusnerv, hatte ich so ein bisschen gedacht, ja krass, das klingt eigentlich wie Mitochondrien. Mhm. Welche Rolle würdest du sagen, haben Mitochondrien auch vielleicht in Bezug auf den Vagusnerv?
Das ist eine spannende Frage. Also gut, ich meine, das sind ja halt unsere, ich sag's mal, Energiekraftwerke und die sind natürlich prozessual an der gesamten Grundenergie im Organismus natürlich beteiligt, ne? Ja, von daher kann man die, glaube ich, schon mal nicht grundsätzlich entkoppeln von irgendwas anderem, was so im Körper passiert und läuft. Ja, also wenn der Mensch zu wenig Grundenergie hat, könnte man vielleicht sagen, ist es auch mit dem ganzen Thema der Kapazität sehr schlecht gestellt, weil du brauchst ein gewisses Energieniveau, um in der Welt überhaupt agieren zu können und klarzukommen. Ich habe, und da kannst du kapazitätsmäßig auch viel weniger machen, wenn du die Energie nicht hast. Das heißt also, ich habe eine Kunde zum Beispiel, die wohnt da in den Bergen und die muss dann immer runter und kauft ein und ist danach 3 Tage platt. Rein vom E-Smog. Ja, hält die das nicht aus. Es gibt ja Leute, die müssen in so einem Anzug im Wald leben, weil die das schon nicht mehr schaffen. Weil die so elektrosensibel sind.
Ja.
Die stellt man zwar als Spinner hin, aber das nützt denen auch nichts, ne? So, und da ist das dann zum Beispiel so, ne? Und das ist bei vielen Leuten, die Traumastress haben, ja auch, da ist die Energie komplett bumm weg. Und dann läuft das unter Chronic Fatigue Syndrome oder sonst was.
Ja, genau, das kenne ich auch. Ja.
Ja, genau, aber dann hast du wenig Möglichkeiten, noch in die Regulation zu kommen oder wenig die Kapazität aufrechtzuerhalten, was ja mit dem Vagus alles zusammenhängt, ne? Mhm. Ja, dann bist du eigentlich nur noch froh, wenn du das eben noch irgendwie lebst. Dann bist du eigentlich die ganze Zeit eher in einem Survival-Mode und der Vagus ist dann offline. Das heißt, du bist dann eher im Sympathikus unterwegs, wenn du so in einem Energiemangel bist.
Das heißt aber auch da sind wahrscheinlich auch Infrarotfrequenz, Omega-3, Bewegung, können wir wahrscheinlich trotzdem ähnliche Sachen machen, um einfach so ein bisschen wieder den, weißt du, zu energetisieren, die Mitochondrien so ein bisschen wieder intakt zu kriegen. Ne?
Ich meine, bei sowas musst du das natürlich irgendwie ganzheitlich begleiten lassen, auch vielleicht dann ärztlich, ganzheitsmedizinisch, entgiftungsmäßig und so weiter. Ne?
Hm. Ja. Naja, klar. Klar. Hm. Du hast vorhin auch noch was gesagt zum Thema, ich glaube, erste Studie, was das Thema E-Smog angeht. Hast du sie durchgelesen?
Ja, es gibt da gibt einige Sachen. Ich kann dir auch was dazu schicken, auch zu dem Thema der Entstörung. Gibt es auch, wie gesagt, eine Studie zu, kannst du verlinken hinterher dann, ja.
Hm. Was machst du für dich im Alltag dann?
Also ich habe im Alltag hier alles off und von außen kommt hier relativ wenig. Das ist hier noch ganz gut bei uns. Wir sind hier noch eher etwas ländlicher, sage ich mal. Ansonsten habe ich halt eben diese Technik der Entstörung überall verbaut, auch im Fahrzeug und so weiter. Und das merke ich deutlich. Also ich hatte früher irgendwie 2007 habe ich mir einen neuen BMW damals gekauft und alles rein, was es an Extras gab. Und vorher habe ich ein bisschen einen alten Mercedes gefahren, so ein 30 Jahre altes Ding. Mit dem war ich in ganz Europa unterwegs. Und dann hatte ich diesen BMW und ich steige da ein und jedes Mal, wenn ich eine Stunde gefahren bin, war ich platt. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, ne? Und das hat mich so fertig gemacht, dass jetzt hast du dieses neue Auto da in der Backe für Unsummen, ja. Ich hatte gar keinen Spaß daran. Und dann ist mir das eingefallen, dann habe ich die angerufen, dann habe ich das gemacht mit dieser Entstörung und da konnte ich mit dem Wagen fahren, wie mit dem Mercedes vorher. Das war echt für mich gut. Da bin ich mit dem bis ans Schwarze Meer gefahren, durch ganz Rumänien durch und so. Das war dann für mich wirklich auch so eine, guck, es geht, ne? Das war wirklich und das war mehr als Placebo, weil die kommen ja auch mit Messgeräten und die messen das aus mit Computern, ne? Die rennen jetzt nicht mit dem Pendel rum. Sondern da kommt jemand mit einem Koffer für 25.000 Euro Messgeräte drin und der macht dann da die Messung, ne? Und da siehst du dann vorher, nachher und so weiter.
Naja, Wahnsinn. Ja. Immer so das Gefühl, weißt du, für viele Menschen ist das so schwierig vorstellbar, weil man natürlich auch gar keinen anderen Zustand kennt. Also weißt du, stell dir vor, du bist in der Stadt aufgewachsen, hast immer studiert, hast immer in der Stadt gelebt, du kennst ja nichts anderes so.
Genau.
Und dann auf einmal, ne, wenn man sozusagen wieder die Chance
hat. Urlaub kennen ja einige, ne?
Ja, genau.
Aber am Meer.
Ja, aber auch da weißt du es ja nicht mehr, ne?
Also du ist ja, mittlerweile ist klar. Also früher sind die Leute auf die Kanaren geflogen und kamen dann, die Rentner vor allen Dingen, und kamen dann im Frühjahr wieder und waren wie rund erneuert, ne? Weil die so eine hohe Negativionendichte da haben. Klar, der Mineralgehalt, die Sonne, das Meer macht natürlich alles was. Aber mittlerweile sind die oft hinterher kaputter als vorher, weil die ganzen Hotels vollgeballert sind mit den Routern, ne?
Tja,
ist die Welt. Das ist tatsächlich mittlerweile ein Problem, ja.
Immer vernetzter alles, ne?
Also, ja.
Wir sind, glaube ich, fast durch mit der Zeit. Aber hast du Thema Vagusnerv noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das haben wir noch nicht so richtig behandelt, oder irgendwelche Zusammenhänge, die du vielleicht nochmal erklären möchtest?
Ja, ich überlege mal gerade. Ja. Also was auf jeden Fall eine relativ simple Sache ist, die man machen kann, ist bewusst zu atmen, bewusster zu atmen. Meistens atmen wir überhaupt nicht bewusst, ja, dass man wirklich bewusst den Einatmen macht und dann dafür das dafür vorgesehene Werkzeug benutzt. Ausatmen kannst du durch den Mund oder durch die Nase, wie du willst, ne? Aber das ist der Riechkolben, sag ich mal, und der ist zum Atmen gedacht, und das ist die Futterluke. Und das wird ja oft verwechselt. Ich verwechsel das selber, ich kenne das. Ne? Deswegen Buteyko empfahl ja damals, das Maul zuzukleben und dann nachts nicht diese Mundatmung immer zu haben. Ne? Da würde ich dann nach PFAS-freien Pflastern gucken. Ist auch nicht so einfach, gibt's aber welche. Genau, und dann länger ausatmen als ein.
Ja, gibt so 4-7-8 Atmung oder sowas, ne?
Ich atme ein, mache einen Moment Pause und dann atme ich aus. Pause. Da habe ich mich wieder ein, ne? Und dabei konzentriere ich mich vielleicht zum Beispiel auf meine Körpermitte, ja. Bauch, hier noch eine Hand auf dem Bauch, ja, und vielleicht auf die Umgebung, auf die Umwelt, oder ich denke was Schönes. Und das alleine macht schon sehr, sehr viel. Diese verlängerte Ausatmung, diese Konzentration auf das Hier und Jetzt, vielleicht auf die Füße, auf dem Boden. Das kann direkt hier oben schon einen kleinen Shift auslösen, dass ich wieder im Kontakt bin mit dem Hier und Jetzt. Aber ich behaupte ja, wir sind insgesamt, ist das mit der Vagusregulation, ist nur eine Sache. Ich glaube, wir brauchen auch die Konfrontation. Und da ist zum Beispiel sowas eben wie die Kälte ein super Ding. Ja, das zu machen, sage ich mal. Ich habe als Kind schon Pfarrer Kneipp Sachen kennengelernt. Das fand ich schon irgendwie mal cool. Und der Wim Hof hat mich dann da voll angefixt damals, damit zu durchzustarten auch und das zu machen. Das hat mir persönlich auch sehr, sehr viel geholfen. Und das ist aus meiner ganzen Arbeit eigentlich nicht mehr wegzudenken. Das ist auch bei Schmerzpatienten auch übrigens sehr interessant. Weil die sogenannte PAG, ne? Periaqueduktales Grau, ja. Das ist hinten am Stammhirn, zum Richtung Cerebellum ist das angeregt, ja. Das ist also ganz, ganz wichtig für diese Endokannabinoid-Ausschüttung. Und die sind wiederum ganz wichtig für diese Top-Down-Schmerzregulation. Das ist auch interessant. Das funktioniert auch nicht richtig, wenn der Omega-Index nicht passt. Das merken Leute zum Beispiel, die CBD nehmen. Ich habe das auch lange gemacht. Funktioniert dann auch nicht. Kannst du noch so hochdosiertes CBD nehmen, merkst du kaum was von, ja.
Spannend. Ja. Ist wirklich wie so eine Art Bindemittel im Körper, was eigentlich sozusagen alles irgendwie mehr wieder in die Funktionsweise bringt, ne?
Ja, das DHA, also deswegen braucht es mehr DHA als EPA, ist das Steuerinstrument für alles, fast. Also für fast alles. Also.
Ja. Eigentlich Wahnsinn, dass wir damit nicht aufwachsen.
Und dass ja, man, ist weißt, auch dass interessant, lernt, dass sie dann jetzt in Kitas und so das überall vom Speiseplan nehmen, ne? Ja. Muss man sich ja auch fragen, ist das Dummheit oder Vorsatz? Ja,
naja, aber es ist doch klimafreundlicher.
Ja, genau. Genau. Super.
Wenn wir alle Zombies werden, dann bringt das auch nichts, ne?
Also, ja, richtig, genau. Nee, genau.
Ja, schwierig. Naja, aber ich glaube, das ist ja das Schöne. Also ich glaube, Omega-3 ist wirklich eine Sache, die kann jeder heutzutage machen. Ich lenk mal auf deine Webseite. Also ich würde gerne auch mal so einen Test machen. Von daher schreibe ich dir vielleicht einfach nochmal, weil ich glaube, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich nehme es jetzt, glaube ich, seit 12 Monaten. Ja. Wäre jetzt eigentlich mal spannend, mal so einen Test zu machen.
Jörg, vielen lieben Dank für deine Zeit und ich glaube, das war, also man merkt aber, du hast ein unwahrscheinliches Wissen und was ich bei dir so angenehm finde, ist, ich glaube, du bist nicht nur Theoretiker, du hast vieles einfach selber probiert und du hast vieles einfach gemacht und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, finde ich super spannend, freue ich mich sehr, auch selber nochmal mehr von dir zu lernen, vielleicht machen wir nochmal Runde zwei oder ich komme mal vorbei oder so, aber
ja, gerne.
Fand ich sehr inspirierend, hat mir viel Spaß gemacht und vielen lieben Dank für deine Zeit.
Super, danke.
Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber im Podcast wünschst. Auf www.thehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.